Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Ich habe mir aus Gründen ganz spontan Carsten Friedrich von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen eingeladen in mein kleines, kuscheliges Podcast-Studio, wobei er natürlich in Hamburg sitzt, wenn wir ganz ehrlich sind, auch in einem kuscheligen Podcast-Studio. Sieht aber eher aus wie das Büro von einer Plattenfirma. Hallo Carsten, was ist das für eine Plattenfirma?
Hallo Joachim, ja, ich befinde mich hier im Konferenzraum der Firma Tapete Records / Büro B und die haben mir freundlicherweise ihr Obdach gewährt, um diesen Podcast aufzeichnen zu können.
Das ist ein schöner Zufall. Tapete Records ist zufällig auch das Label, bei dem die Liga der gewöhnlichen Gentlemen ihre Platten veröffentlicht.
Genau, das ist das Label, wo wir unsere Platten veröffentlichen, wo ich auch arbeite und eigentlich bin ich hier öfter als zu Hause.
Sieht aber auch schon ganz schön kuschelig aus mit den Postern an der Wand. Timo Blunk, Robert Forster, Fehlfarben sehe ich so, Faust. Ja, da haben wir schon ein paar so Sachen, The Proper Ornaments. Da genau. Hängt so einiges an Postern, was bei euch auch so erschienen ist. Ich verrate nicht zu viel und die Menschen, die bei Discogs sich irgendwelche Namen anschauen, bei irgendwelchen Bandeinträgen, sehen das ja auch. Gunther, der auch in der Band ist, ist Chef, der Inhaber von Tapete Records. Was war zuerst da? War zuerst die Band da? Waren zuerst Superpunk? Muss ich ja sagen, das ist ja quasi die Vorgängerband von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Was war zuerst da? Die Band, das Label, die Connection? Wie kam das alles so zusammen? Führ mich doch mal ein in die Geheimnisse.
Genau, das war so. Mit meiner alten Band Superpunk hatten wir, wann waren das, ungefähr 2007 oder 2008, hatten wir einen Plattenvertrag bei Tapete Records unterzeichnet und so habe ich Gunther kennengelernt und dann hat Tapete freundlicherweise etliche Superpunk-Alben rausgebracht. Ich glaube, zwei Alben und eine Best-of und genau, so haben wir uns kennengelernt und irgendwann haben wir uns angefreundet und irgendwann wurde ich hier eine Stelle frei, dann habe ich hier auch angefangen zu arbeiten und als es dann so mit Superpunk ein bisschen schwierig wurde, also auch mit Songschreiben, hat Gunther mir erzählt, dass er so ganz viele Instrumente spielt. Also er spielt Orgel und Gitarre und Bass und kann auch mit GarageBand umgehen, dieses neumodische Programm, mit dem man da Musik produzieren kann. Und da meinte er, ja, wenn die anderen keine Zeit haben zu proben, wir können ja mal so zwei, drei Stücke vorproduzieren. Und dann bin ich zu Gunther gefahren, da haben wir in seinem Wohnzimmer, haben wir da ein bisschen so ein kleines Studio eingerichtet und haben ein paar Stücke arrangiert und aufgenommen und das hat ja wunderbar geklappt, fanden wir, und hat auch gut geklungen.
Und wer würde schon seinem Labelboss die Bitte abschlagen, sich musikalisch bei der eigenen Band zu beteiligen? Naja, Angebote, gut, die man nicht abnehmen kann, oder? Die man nicht
super
ablehnen
Punk
kann.
Und wenn es nicht gepasst hätte, hätte ich das schon abgeschlagen. Aber wir haben es ganz gut verstanden und ich kann das alles nicht, er konnte das und meine Bandkollegen von Superpunk hatten keine Zeit und dachte ich, ach prima, mal wieder in gemütlicher Runde Musik machen, da sage ich nicht nein. Und dann, genau, haben wir da ein paar Songs gemacht, die uns gut gefallen haben und dann hat sich die Band Superpunk aufgelöst und dann hatten wir die ganzen Stücke und dann dachten wir, ist ja eigentlich schade, also da können wir eigentlich, sollten wir mal rausbringen. Und genau, dann haben wir so ein paar Freunde kontaktiert und gefragt, ob die nicht Lust hätten, eine Band zu gründen. Dann haben die gesagt, ja, Band gründen, wie soll die denn heißen? Dann haben wir gesagt, die soll heißen Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und dann sagten die, genial, da sind wir dabei. Und so entstand dann die Band. Und ich sage immer mit so einem Augenzwinkern, es war auch dann relativ einfach, einen Plattenvertrag zu bekommen, weil Gunther ja hier Tapete betreibt. Und so begann diese herrliche DLDGG-Saga.
Ja, DLDGG ist schon schwierig auszusprechen und Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, also fünf Bier später, würde ich niemandem erzählen wollen, dass ich eure Band gut finde.
Ja, das ist, auch der Bandname ist so lang, also wir machen ja so komische, kratzige Indie-Musik, dass wir so ein großes Festival mal headline, das ist praktisch eh unmöglich, aber alleine schon wegen des Namens ist ein bisschen schwierig, weil wenn man den so groß oben hindrucken will, geht nicht.
Also bis ihr bei Wacken mal ganz vorne steht, ganz oben steht, wird vielleicht noch ein bisschen Wasser die Elbe hinauffließen.
Ja, aber sowas halt, ne? Aber gut. Ist dann halt so, der Name ist, finde ich, immer noch ganz gut, aber zu lang. Und das neue Album heißt Geschichte aus dem Parkcafé. Irgendwie haben wir eine Freude oder wir haben einfach nicht nachgedacht, sagen wir so.
Weshalb man jetzt nichts verkauft, ist auch gleich egal, oder? Wobei, ihr seid ja nicht vollkommen erfolglos, wenn ich das mal so jetzt.
Nein, das würde ich auch gleich intervenieren. Vollkommen erfolglos würde ich nicht sagen, nee.
Vielleicht, ich muss mal auf diese Superpunk-Sache zu sprechen kommen, weil für mich sind gefühlt und dazu, das betrifft eben auch den Gesang und die Texte, sind eigentlich DLDGG und Superpunk, ja, das ist so gefühlt für mich so ineinander übergegangen, weil, also Superpunk fand ich super, aber nachher klang auch die neue Band dann eigentlich ja, genauso wie die alte irgendwie. Also aus Fansicht war das jetzt optimal. Dass der Name ein anderer war, war eigentlich egal, weil man hat eigentlich das Gleiche, was einem vorgefallen hat, weiterhin bekommen. Was ist ja, daran keine eine zutreffende und eine nicht so zutreffende Beschreibung?
Also, dass das ähnlich klingt, ist ja nicht von der Hand zu weisen, weil die Stimme, also meine, die ist ja bei beiden Bands da und dann ist es auch so, dass man ja gerne mit Leuten Musik macht, die denselben Musikgeschmack haben. Und die Einflüsse sind bei Superpunk, genauso wie bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, ähnlich, würde ich mal sagen. Also alle hören gerne Soul, Punk, Garage Rock, Indie-Pop und solche Sachen. Das war bei Superpunk so, das ist bei der Liga der gewöhnlichen Gentlemen so. Und ja, deswegen ist da so eine Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen musikalisch. Also ich finde allerdings, ja, das sind Kleinigkeiten, will ich das gar nicht mal nennen, aber für mich ist das schon eine andere Band, die dann auch wieder anders klingt. Das ist halt, meine Stimme ist nun mal, ob man es mag oder nicht, relativ einprägsam. Und wenn ich mit dem London Philharmonic Symphony Orchestra ein Album aufnehmen würde, dann würdest du vermutlich oder viele Leute auch sagen, wenn die das anhören würden, Mensch, das klingt wie Superpunk. Weil die Stimme dann doch, schön ist sie nicht, aber einprägsam.
Ja, wobei, also das war jetzt Fishing for Compliments. Ich will mal so sagen, du bist jetzt nicht der Crooner vor dem Herrn, aber zu dem, was du da machst, ist es schon ziemlich einzigartig und speziell im Sinne von gut. Ich stehe ja wirklich total auf deine, ja, wie soll ich sagen, und das ist jetzt positiv gemeint, absurd bekloppten Texte. Ich saß heute im Büro, haben wir gehört, Uschi saß einen Schreibtisch weiter, das lief und sie immer wieder so, ja, ich höre das jetzt ja mal so konzentriert das erste Mal und so halt so typische Kopfklatscher-Nummern, wo du denkst so, wow, leider geil. Du bist schon so ein Worteschmied, also wie soll ich sagen, du reimst sehr gerne, was sich reimt, das frisst sich, oder wie ging dieser Spruch, fress dich oder reim dich oder ich fress dich.
Reim dich oder es frisst dich, genau, ja.
Ja.
Ist das so bei mir ähnlich? Auch so?
Ja, schon irgendwie. Aber du bist schon ein großer Meister des Wortwitzes. Also da muss immer so der Schalk im Nacken, sagt man, glaube ich.
Also ich finde Reime, finde ich toll, sind ja auch rhythmisch leichter zu singen. Und Reime, da gibt es halt, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde mal sagen, es gibt so 1000 klassische Wörter, die sich so reimen. Und der Endreim ist, finde ich, gar nicht so wichtig. Wichtig ist immer, finde ich, was davor passiert. Also was in dem Satz davor passiert. Also man kann auch auf Bauch reimen. Wenn jeweils in der Zeile davor irgendwas Interessantes passiert, dann kann man das gerne machen. Und ich texte halt gerne über Sachen. Ich finde das eigentlich gar nicht so absurd. So Sachen, die ich gut kenne und die mich interessieren. Und was ich auch wichtig finde, über die es noch nicht allzu viele Lieder gibt. Und so entsteht vermutlich der Eindruck, dass das so ein bisschen absurd ist. Zum Beispiel hatten wir mal einen Song, der hieß Mrs. Svensons Heim für Esel und fand ich super, dass die Mrs. Svenson da die Esel aufgenommen hat und der kann man doch mal einen Song widmen und gibt es halt wenig Popsongs drüber. Noch gibt es da wenig Popsongs drüber. Einer muss ja immer der Erste sein und so suchen wir halt unsere Themen und dann überlege ich immer, worüber gibt es wenig Songs oder was kenne ich gut, worüber ich was schreiben kann. Und dann zum Beispiel beim neuen Album gibt es einen Song über unseren ehemaligen Schlagzeuger und Freund Swanee Johnson, der auch immer bei unserer Band Gesprächsthema ist, weil er halt immer unsere Platten aufgenommen hat und ein guter Freund ist. Und dachte ich, Mensch, das ist so ein super Typ, über den kann man doch auch mal ein Lied machen. Und das ist vermutlich der erste von vielen Songs, die noch folgen werden, über Swanee Johnson.
Das ist der Opener, Yo, Zwanni. Wollte ich mich schon fragen. Zwanni? Geht mal ein Zwanni her? Nee, okay, es ist also ein Typ, Yo, Zwanni. Deshalb, jetzt haben wir das, ja.
Genau. Nee, aber der Name kommt auch, glaube ich, daher, dass er früher, wenn er irgendwo Schlagzeug mitgespielt hat, ja, gib mir ein Zwanni, dann mache ich es. Und was irgendwann Zwanni.
Wir sparen uns die Sprache über, wie viel Gage er bekommen hat bei euch. Es ist nett, nett zu sein. Du bist echt ein total netter Typ. So, also das ist jetzt ein total positives, der dritte Song auf dem Album, super positiv. Es ist nett, nett zu sein.
Ja, das ist eine Aussage, die, glaube ich, schlecht widerlegt werden kann, oder? Es ist jetzt nicht besonders geistreich oder besonders deep oder besonders Erkenntnis bringt, aber es ist nett, nett zu sein. Und ja, also
Sack die
es ist ja
Biene
auch
zu dem Stachelschwein.
ein schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt sie. Die
Ah,
Biene zu dem
okay.
Stachelschwein, oder? Das ist doch, genau, und ja, nett hatte er auch immer so einen schlechten Ruf. Und da dachte ich, den versuchen wir mal im Rahmen unserer kleinen Möglichkeiten zu rehabilitieren. Und dann flossen die Worte aus der Feder, die Akkorde kamen dazu. Und dann haben wir dieses schöne Lied gemacht, Es ist nett, nett zu sein. Und ist ja auch irgendwie so ein zivilisatorischer Fortschritt. Also man ist jetzt nicht übertrieben, ich sag mal, übertrieben geht man auf den anderen ein, sodass der sich vielleicht bedrängt fühlt. Aber man ist auch nicht schroff, man ist einfach nur nett. Das finde ich halt in England so nett, wenn man da in den Supermarkt geht und das Wechselgeld kriegt und dann sagt die Verkäuferin, There you go, dear. Das ist ja einfach nett, da kann man doch nichts gegen haben. Und hier heißt es immer, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, finde ich überhaupt nicht. Wenn ein Song nett ist, dann schmeichelt er mir dem Ohr und bringt mich gut drauf. Und nett ist eigentlich ein tolles kleines Vier-Buchstaben-Wort.
Gab es das nicht auch schon mal irgendwas mit Vier-Buchstaben-Wort? Hatte der denn nicht irgendwie mal einen Song, wo das auch auftauchte?
Nee, das war Arbeit, ist ein
Ach,
Sechs-Buchstaben-Wort.
siehst du, Arbeit ist ein Sechs-Buchstaben-Wort.
A-R-B.
Apropos, ja,
Immer zählen
Arbeit,
für
ich
sechs,
bekomme
ja.
es hin, ja. Apropos Arbeit, an einer Stelle auf dem neuen Album singst du sinngemäß später zur Arbeit, früher nach Haus. Das spiegelt so deine Einstellung zur Arbeit wider, die auch jetzt, nachdem er die Platte gehört hat, auch Gunther, der wahrscheinlich nur im Studio dabei war und den Text erst später hörte, jetzt damit klarkommen muss.
Nein. Nee, ist einfach so ein Lied über Bummelstreik und das ist ja auch so, ja, so ein Lied gegen, was weiß ich, nicht ein Lied gegen irgendwas, das ist schon wieder so negativ, gegen Selbstoptimierung oder nee, einfach mal so fünfe gerade sein lassen und durchschnaufen. Da gibt es auch wenig Songs drüber und dachten wir, machen wir mal einen. Der Song später kommt, früher gehen, ist so entstanden. Ja. Mal mit Fremden
Prokrastination.
verlieren. Und prokrastinieren, philosophieren ist auch wichtig.
Ja. Woher kommt dieser Spaß am Jonglieren mit Worten bei dir? Hast du da mal irgendwas studiert mit? Nein, Germanistik, da lernt man eigentlich auch nicht wirklich was, also zumindest nicht schreiben, behaupte ich immer. Aber so, wo kommt also diese Liebe zum Texten und dem Schmeicheln und Schmirgeln und Feilen an Worten und Texten.
Also vielen Dank erstmal für das Kompliment, dass du so viel Freude auch an meinen Texten hast und das so empfindest, dass ich, was ich tatsächlich auch tue, mir da so viel Mühe gebe. Nee, sowas studiert habe ich nicht. Ich habe immer, es gibt so ein paar englische Texter, die ich sehr bewundere, also Morrissey, Jonathan Richman zum Beispiel. Und das hat mich sehr beeinflusst. Und als wir angefangen haben, ganz früher mal Deutsch zu singen, gab es das noch nicht so oft. Und dann dachte ich, das ist ja genial, Mensch. Da haben das die Engländer schon auf dem Silbertablett serviert, wie man das machen kann. Und ich habe das mir einfach so angeeignet, eigentlich und auf Deutsch gemacht. Und das so angepasst und zurecht gehauen. Und ja, das ist einfach die Freude an anderen guten, abseitigen Popmusiktexten. Also Dan Tracy von den TVPs zum Beispiel, Johnson Richman, Morrissey, solche Texte habe ich halt immer sehr gemocht. Und mein Französisch ist rudimentär, aber auch Serge Gainsbourg fand ich immer ganz toll. Der zum Beispiel, was kann man, dieses eine Album, Initials BB, da hat er Songs gemacht über ein Öltankerunglück, über einen Überfall, über alles Mögliche, nur nicht über die üblichen Themen wie Liebe zum Beispiel. Und das fand ich echt genial. Und dann hatte ich mal ein Buch aus der Bücherhalle über Gainsbourg oder über französische Musik und da stand halt drin, dieses Stück Torrey Canyon, das ist über ein Tankerunglück 68 auf der an der Bretagne und dachte ich, wie genial ist das denn? Der Typ macht da 68 einen Song über ein Tankerunglück. Also das finde ich toll. Sowas will ich auch machen. Und so habe ich mir, also wie so ein kleiner Vogel, der von Baum zu Baum fliegt, hier einen Einfluss, da eine Idee und das so zusammengepackt. Und dann denke ich immer, was für ein Text würde mir Freude machen? Und so versuche ich das halt zu machen. Und anderen Leuten macht es ja zum Teil auch Spaß.
Was ist zuerst da, die Musik oder die Texte?
Tatsächlich eher die Texte. Also einen Text zu machen ist relativ kompliziert. Also was heißt relativ kompliziert? Also ich schreibe das dann halt immer so auf und manchmal liegt das ein paar Monate rum und dann aber gibt eins das andere, dann höre ich wieder was anderes. Ach Mensch, das könnte ja da zusammenpassen. Dann wird der Song anders benannt. Und da ich sehr viel Musik höre, habe ich dann irgendwann den Text im Kopf, höre irgendwas anderes und denke, Mensch, sowas in der Art, das könnte doch dazu passen. Und Gunther macht das auch so. Also der, wie wir es schon öfter hatten, der Chef von Tapete Records, der hier in meinem Nachbarbüro arbeitet. Und dann treffen wir uns nach Feierabend in seinem Büro und versuchen einen Song zu machen. Und dann machen wir die Musik zu den Texten letztendlich. Genau.
Du sagtest eben gerade Morrissey, Jonathan Richman etc. Was schaffen die mit ihren Texten, was sie von anderen unterscheidet oder was sie auszeichnet? Ist es eine bestimmte Art naja, Storytellings, ist jetzt so ein viktigtorischer Begriff, aber so ist es, dass einfach in einem Text insgesamt eine Geschichte erzählt wird? Manche Bands haben ja jetzt, wenn wir jetzt mal, ja, jetzt mal so klassische Punkbands nennen, wo die eher so einen appellativen Charakter haben, wo irgendwelche Parolen auch mal gerne rausgehauen werden, kurze repetitive Abschnitte. Bei dir ist es ja eher so ein Flow, so eine Geschichte, die daraus wird. Also was zeichnet also diese Leute aus, was du dann für dich zur
Ja, ich glaube,
Inspiration genommen hast?
die Themen tatsächlich. Also zum Beispiel Jonas Richman, ein Stück hat da, das heißt meine Jeans, das habe ich auch mal zur Inspiration genommen. Und das finde ich halt genial, sowas, wie er beschreibt, wie er einen Laden geht und seine Wrangler sucht und warum Levi's nicht passt und ein Problem, das jeder eigentlich kennt. Und da gibt es eigentlich wenig Stücke. Und trotzdem ist das, ja, weil es halt so allgemeingültig ist und so viele Leute betrifft, wundert mich mehr, dass es da keine Songs drüber gibt. Und genau, ich glaube, es ist die Themenauswahl. Und dann halt, wie man damit umgeht, wie man das interessant, also so eine profane Sache wie ein Hosenkauf über vier Strophen interessant ja, erzählt. Und da spielt natürlich auch die Musik eine Rolle. Die muss natürlich auch noch 1A sein, sonst ist der Hosenkauf. Kannst du da goethemäßige Gedichte drüber schreiben? Interessiert kein Schwein. Aber vier Strophen, interessant über einen Hosenkauf mit guter Musik. Und für mich ist das ein Riesenhit.
Die Leute sehen dich jetzt nicht, aber ich sehe dich und du hast dabei genau dieses verschmitzte Grinsen im Gesicht, das eigentlich ich bei deinen Texten immer mithöre.
Ja, ist vermutlich, wie du sagtest, also auch die Freude an der eigenen Musik. Also Musik machen ist ja also für mich ein großer Spaß. Also dass Leute Lust haben, die Musik zu hören, dass ich Freunde habe, die auch Lust haben, mit mir Musik zu machen. Ich bin ein relativ unmusikalischer Mensch, muss ich dazu sagen. Und ja, das finde ich halt klasse. Oder auch, dass wir uns jetzt hier zum Podcast-Interview verabreden, denke ich, Mensch, für unsere abseitigen Sachen, da interessiert sich einer für und du hast dir das ja angehört und hast da auch irgendwie Freude dran, finde ich das klasse. Also mehr braucht es erstmal nicht, würde ich sagen.
Außer neue Zähne für meinen Bruder und mich. Das ist irgendwie
Ja,
der,
zum
für mich so
Beispiel, dann
ein.
fällt der Alltag ein, denke ich, ja, mal so ein paar mehr Platten zu verkaufen, das wäre gar nicht schlecht, aber ist halt so, wie es ist, ne? Und schlechter geht immer, Luft nach oben ist immer, ist halt so. Wir haben ein tolles Label, ist jetzt unsere sechste Platte. Kommen immer neue Leute dazu, die meinten, dass die man kennenlernt, ach, das kannte ich vorher gar nicht, das ist echt super und ja, da freue ich mich.
Wo ist so eine Grenze zwischen Pleasure und Pain? Wo sagst du, das mache ich, das mache ich nicht? Also ich meine, man kann natürlich jetzt auch so Kalauer raushauen ohne Ende, aber das ist halt vielleicht mal witzig, aber schon in der Wiederholung stellt sich dann recht schnell so ein Ermüdungseffekt ein. Also was geht für dich? Was winkst du durch? Also ja, doch, kann man machen. Und wo sagst du so, nee, das läuft nicht. Also wie definiert sich so deine Humorschmerzgrenze?
Ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch und habe so eigentlich schon eher so Formeln im Kopf für alles, aber das ist einfach eine Gefühlssache. Sache, würde ich sagen. Und als Korrektiv hat man ja zum Glück auch noch seine Bandkollegen, die dann sagen, oder Freunde und Freundinnen, denen man mal was vorträgt und die sagen, lass mal lieber. Das ist wie wenn man ein paar Schuhe kauft und zeigt die einem Freund und der sagt, nee, das ist, steht dir nicht. Und das Korrektiv sind eigentlich dann eher die anderen oder man selber. Also es gibt ja auch Texte, gegenüber denen man Abneigung empfindet oder sagen würde, oh, peinlich, muss nicht sein. Und das ist das Korrektiv auf der einen Seite, dass man sagt, oh nee, so wie der irgend so was Gefühliges und so, das ist nicht meins, das will ich nicht machen. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die über Tankerunglücke 68 gesungen haben. Und in der Mitte ist dann irgendwie die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Also das ist, gibt es jetzt nicht so eine Strichliste, wo man abhakt. Das ist, hoffentlich hält das Gefühl noch lange an, dass man da differenzieren kann und sagen kann, oder ich sagen kann, nö, das nicht.
Könnte man sagen, Fehlfarben, ja, aber Mark Forster eher nicht. Ist das so die Grenze, wo das irgendwie so verläuft, was jetzt zum Beispiel deutsche Texte betrifft und deine Zustimmungsrate, wo der Daumen rauf und wo der Daumen runter geht?
Mark Forster, was singt denn der so? Also,
Ja, so Schlagerpop, der aber halt auch irgendwie so, ja, oder ich
die
weiß nicht.
Musik habe ich im Kopf und auch wie der aussieht. Das ist einer mit so einem Bart und so einer Schirmmütze. Und ja, es gibt ja auch, würde man sagen, profane Texte, die, wenn die Musik stimmt, ist das ja auch super. Also, Oh, oh, I love her so von den Ramones. Mit der Musik zusammen ist doch der absolute Knaller. Ich glaube, bei Mark Forster oder so, da ist das dann eher, dass Text und Musik so eine unschöne Einheit bilden und man dann denkt, also wir denken das vermutlich, Millionen Leute sehen das anders und die haben da auch Spaß dran an der Musik. Sollen sie haben, so nett bin ich, aber ja, also ich glaube, Texte sind Texte, aber wenn die Musik dazu irgendwie passt, dann kann man auch Sachen singen, die gelesen blöd klingen. Also auch Ramones, gutes Beispiel. I remember you, oh, things are not forever and somehow, baby, they never really do. Obwohl, wenn ich das jetzt so sage, ist das schon auch ein super Text, auch ohne
Ja,
Musik.
auf Deutsch würde der gut zu euch passen, quasi schon wieder.
Kann man überlegen.
Macht doch mal eine deutschsprachige Ramones-Coverplatte in eurem beswingten Big Band-Sound. Zur Musik kommen wir gleich noch. Ich hatte jetzt gerade so Mark Forster, wenn mir der eingefallen ist, aber da gibt es ja noch eine Menge mehr dieser Deutschpöten heißt das, glaube ich. Deutschpoeten, Entschuldigung.
Deutsche Poeten, genau, ja.
Und das ist für mich so. Okay, da bin ich einfach, da packe ich alles zusammen, als ob hier irgendwo es brennt und renne schnell weg in
Ja.
die andere Richtung. Aber was diese Musiker auf jeden Fall schaffen, oder Texter besser gesagt, sie schreiben Texte, die gefühlt jeder in bestimmten Gefühlslagen, jeder und jede in bestimmten Gefühlslagen so nachvollziehen kann. Also diese Seelenpein, mir geht's nicht gut, mir geht's gut, ich vermisse sie, ihn, es, was auch immer. Es passt einfach auf jeden und jeder fühlt sich und jede fühlt sich von diesen Texten so total angesprochen. Also
Ja,
das
wir
ist
uns
ein.
ja zum Beispiel nicht. Also,
Ja.
deswegen gibt es ja auch Punk und Subkultur und Indie-Pop und weiß der Geier was. Wir wollen ein bisschen mehr als die anderen. Und ja, ich verstehe auch, also das ist, wie das funktioniert. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, dass ja, das bringt, glaube ich, eine Seite dazu, im Klingen bei den Leuten. Also zusammen mit dieser Musik, ich glaube, die ist dann auch immer so flächig produziert mit so Akustikgitarre, die da so durchhaut und so einem flächigen Keyboard und einem bestimmten Beat. Keine Ahnung, ich glaube, in anderen Ländern, also in westlichen Ländern, gibt es sowas nicht. Gibt es sowas wie Mark Forster oder sowas, so eine Entsprechung in England, also
Doch,
seitlich.
doch, doch, die schlimmste Pest von allen, wirklich, das Allerschlimmste von allen. Weißt du, was das Allerschlimmste von allem ist?
Meint Ed Sheeran
Ed
oder?
Sheeran, danke, ja.
Ja, gut,
Ja.
das ist ja cool, aber ja, gut, gibt es vermutlich dann auch noch mehr da in der Richtung. Aber ja, ich glaube,
Ja.
das ist tatsächlich so ein deutsches Phänomen, ist es nicht. Das gibt es auch in England, ja. Mist, weiß auch nicht. Aber ich glaube, in England, da singt der Taxifahrer Madness-Stücke mit und in Deutschland hören die halt lieber Mark Foster. Das ist
tragisch.
Müssen wir noch viel Kernerarbeit leisten.
Um auf die Musik zu sprechen zu kommen. Ich höre zum Beispiel bei euch irgendwie immer Style Council, Dexys Midnight Runners. Das sind so zwei Bands, die immer wieder so resonanzieren in meinem Kopf, wenn ich euch höre. Nicht im Sinne von Nachspielen, aber das ist so für mich so ein Referenzpunkt, der poppt halt immer auf. Vielleicht ist eine, habe ich mich daran so festgehört. Wie auch immer, was würdest du denn so als Referenzen, wo du schon gerade englische Popmusik genannt hast, oder britische oder Dixies, irische, wie auch immer, ja. Was würdest du da so akzeptieren oder nennen?
Ja, akzeptiere ich alles, wenn du uns mit Dixies und Style Council in einem Atemzug nennst, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, das sind vermutlich auch dieselben Einflüsse, die haben ja auch sehr gerne amerikanische Soul-Musik gehört und haben das da verwurstet zu ihrem eigenen Sound und eigentlich sehr eigene Sounds, die man aus hunderten anderer Bands raushört. Und so ähnlich machen wir das ja auch. Also Dixies und Style Council, das sind musikalisch und gesanglich, sind das echt Genies. Da möchte ich uns jetzt gar nicht auf eine Stufe mitstellen, aber die haben die Einflüsse, die wir auch haben und haben da was Eigenes draus gemacht und mit unseren Möglichkeiten machen wir halt das Gleiche. Also Referenz für mich wäre immer noch, ja, was ist halt so, Madness höre ich gerne, Jonathan Richman, ein sehr großer Einfluss und ja, alles, was einem so, was mir so über den Weg läuft. Also das sind auch Einflüsse, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt, aber jetzt haben wir mal so ein Hall-Delay bei einem Song auf einer Platte, das kam irgendwie, weil ich Lee Perry gerne gehört habe und dachte ich, ach Mensch, so ein Hall-Delay, das hätte ich da jetzt auch gerne mal drauf und so kommt eins zum anderen und übrig bleibt DLDGG oder bei rauskommt.
Was ist bei euch eigentlich echt und was kommt aus dem Computer, sprich wenn man so Streicher und ähnliche so Big Band-eske Klänge, die ihr gerne so schön wattig irgendwie dann so mit einfließen lässt. Was davon, wird echt im Studio gespielt und was davon kommt woher?
Da wird bei der Liga tatsächlich alles echt gespielt. Also bei Superpunk war das noch anders, da konnten wir uns das nicht so leisten und wir hatten auch eine Freude daran, dass es diese Sounds gab und dass man die so einfach benutzen kann, was ja auch seinen Reiz ausgemacht hat. Und das ist tatsächlich alles echt. Also da legt Gunther auch immer sehr viel Wert drauf. Der ist ja ein Freund von diesen authentischen, Anführungszeichen, Klängen und er kennt auch sehr viele Leute und gute Musiker und auch Musiker, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Also hat ja nicht jeder Cellist Lust, für ein Apfel und ein Ei auf einer Liga-Platte mitzuspielen, aber da kennt Gunther auch jemanden, klassischen Cellisten zum Beispiel, der auf der letzten Platte mitgespielt hat und der die Liga super findet und da halt dann Cello drüber gespielt hat. Also das ist jetzt nicht ein ganzes Streichorchester, der hat dann halt so viermal vier Spuren Cello gemacht, was dann wie so ein Streichorchester klingt. So kleine Studio-Tricks, aber das ist tatsächlich alles echt. Also Trompete ist echt, Vibraphon ist echt und zum Glück arbeiten wir in einer Plattenfirma und unsere Kollegin Lilia, die hat mal erzählt, dass sie Querflöte spielt und dann dachten wir, Mensch, Querflöte, das ist ja toll, das hören wir auch gerne, hätten wir auch gerne auf unserer Platte. Kannst du nicht mal mitbringen? Ja, hat sie mitgebracht und dann bei uns hier im Büro dann die Querflöte draufgespielt und so ist das. Und wenn hier jemand reinkommt, wird eigentlich relativ oft gefragt, also ins Tapetebüro, spielst du ein Instrument? Weil wir gerade mitten in der Produktion sind, wir haben da in so einem Raum auch so eine Art kleines Studio. Ja, ich spiele Banjo. Ach Mensch, haben wir zufällig eins hier, Mikro steht da und wir haben da so einen Song, EAH sind die Akkorde, hast du Lust da mitzumachen? Ach ja, Mensch, eine Viertelstunde habe ich noch Zeit, mache ich mit und dann so ist das halt. Und so kommt dann alles, ist dann alles echt in Anführungszeichen. Obwohl ich auch ein großer Freund des Unauthentischen bin, so diese Plastik-Sounds und sowas, das höre ich halt auch gerne, aber echte Instrumente haben auch was und wenn Leute Lust haben, da mitzumachen, umso besser. Je mehr, je lustiger.
Wie politisch muss, soll, darf, kann die Band sein?
Muss überhaupt nicht. Alles kann, nichts muss, würde ich sagen. Also ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Also es ist ja eher, weiß ich nicht, ob das jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist ein deutsches Phänomen, aber dass Künstler so ernst genommen werden und um ihre politischen Expertisen gebeten werden. Ich sage mal, das sind eigentlich größtenteils Alkoholiker, die Unterhaltungsmusik machen. Warum, was, die sollen einen schönen Song machen. Ich will nicht von denen hören, ihre Meinung über Afghanistan oder was, interessiert mich null. Und wenn einer, ja, das eigentlich eher unangenehm. Eigentlich glaube ich auch eher, dass das so ein Marketing-Tool ist von Bands, weil in Deutschland wird man dann mehr wahrgenommen, wenn du einen politischen Song machst, als wenn du einen Song über Esel machst. Mag ja auch gut sein und zum Teil haben ja diese Leute auch gute Songs und eine gute politische Botschaft, die ich unterschreibe, aber oftmals habe ich ein bisschen den Verdacht, die benutzen das auch, um ihre Platten zu verkaufen, sich dann ihrer Bubble da Daumen abzuholen und ja, finde ich unterm Strich öde. Also warum? Also gibt ja genügend andere Möglichkeiten, sich eine Meinung zu bilden und sich zu informieren. Aber ein guter politischer Song, wenn er gut gemacht ist, mich unterhält und mir Erkenntnisgewinn bringt, habe ich nichts gegen. Würde ich sogar auch mal einmachen.
Wenn dich jemand fragen würde, wenn es den passenden Anlass gäbe, wenn er dir so quasi sich zulaufen würde, wovon wäre das abhängig?
Ja, vom Thema und ob mir was Originelles zu einfällt. Also du hast eben diese appellativen Parolensongs angesprochen. Also für mich ist es nichts, wenn mich da einer anbellt und mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Selbst wenn er recht hat, höre ich da eher weg. Also wenn man das irgendwie, aber ich will auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wo fängt Politik an, wo hört Politik auf? Also dass man sich die Möglichkeit rausnimmt, später zur Arbeit zu gehen und früher wegzugehen, kann man, ist ja auch irgendwie ein politisches Statement, aber so hintenrum und so gewitzt, so Liga-Style.
Mit Superpunk hattet ihr das Punk im Namen. Auch wenn manche, wie soll ich sagen, Schlapp-Iro-Nietenleder-Punks, um jetzt mal ein billiges Klischee zu strapazieren, möglicherweise Probleme hatten, das gehörte, die Musik betreffend, mit dem Bandnamen und diesem Punk darin in Deckung zu bringen. Trotzdem hattet ihr damals dieses Punk im Namen und gefühlt sind für mich auch DLDGG ja schon auch, also das ist schon irgendwie auch eine Punkband. Würdest du da jetzt vehement opponieren oder ist das schon auch so ein Background, so ein Einfluss, so ein kultureller Background im weitesten Sinne, so ein Resonanzraum, der für euch...
Ja, absolut. Also trifft das schon. Punk hat ja auch mal so dieses Moment der Selbstermächtigung. Also so habe ich das mal wahrgenommen, bis ich dann später mal gelernt habe, dass das ja eigentlich sehr, sehr gute Musiker alles waren, mit sehr, sehr guten Produzenten, sehr, sehr guten Managern und die auch alle auf Major-Labels veröffentlicht haben. Also die erste Punk-Generation, also bis auf die Buzzcocks, die waren, glaube ich, die ersten auf dem Indie-Label. Und letztendlich, ja, Punk, ich weiß noch, war ich ein ganz kleines Kind, da habe ich so einen Zeitungsartikel darüber gelesen und dann dachte ich, Mensch, das ist ja interessant, das ist ja mal was anderes. Das hat mich irgendwie angesprochen, nicht, dass ich jetzt auch mir dann so ein Iro gemacht hätte, aber so Punk, so diese Selbstermächtigung, man kann nicht so viele Akkorde, macht trotzdem Musik und auch dieses Anderssein fand ich halt toll. Und das war halt so Ende der 70er, als ich diesen Artikel gelesen habe, da gab es wirklich nur ganz wenige, die sich getraut haben, das zu machen. Und das fand ich spitze. Und ja, und dann aber so dieses, dass da so ein Riesenfass aufgemacht wird, also dass letztendlich aus dem Londoner Modegag so eine Weltanschauung wird, finde ich faszinierend. Aber ja, also dieses Selbstermächtigung, dieses Bunte, sei wie du willst. Und das hat mir an Punk immer sehr gut gefallen. Und natürlich die gute Musik, also Clash und Buzzcocks und ja, so diese erste Generation, die höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Also mein erstes Konzert war, eins meiner ersten Konzerte waren die Addicts und das hat mich schon echt umgehauen. Aber dann war dann auch immer so dieses, ja, dieses maskuline, laute, dieses Anrempeln und so, das war dann nicht so meins. Und dann kam so Indie-Pop und das war für mich so eine Fortsetzung von Punk oder auch, ja, diese Popbands, so Orange Juice, also so dieses, diese, optisch so diese radikale Konformismus und ja, wieder was Eigenes und die stachen auch raus und ja, Punk ist, was man draus macht.
Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
71.
71,
Aber
ja.
Bleibt unter uns.
Das bleibt unter uns, das hast du jetzt auch nicht gesagt im Pop-Podcast. Das wird auch nachher rausgeschnitten. Du erwähntest schon eben so diese englische Popmusik. Wir reden dann natürlich von den ja, Anfang, Mitte der 80er, wenn wir jetzt nochmal auf Style Council etwa zurückgehen, die ja, wie die Gebildeteren unter uns wissen, aus den The Jam-Background haben. Paul Weller, das also The Jam, anfangs halt tatsächlich eine Punkband, die dann immer natürlich so auch klanglich weit weg davon gekommen ist mit den Jahren. Und dann war es eben irgendwann The Style Council. Und das war ja dann doch eher so, wie soll ich sagen, ja, also Pop im Sinne auch von Kleidung, Mode, Look und so weiter. War da jetzt schwer, diese den Punk-Background noch zu erkennen. Und das ja eigentlich innerhalb von, ich sag mal, 5 Jahren hat sich dieser Wandel ja verzogen. Das ist ja,
der Gag an der Sache, dass sie sich da das so überlegt haben und diese ganzen Referenzen und ja, auch diese Sehnsucht nach dem guten Leben, die sie da in ihrer Musik, in ihrem Look Ausdruck gegeben haben, auch dieses Glamouröse und das hat, finde ich, viel mit Popmusik und auch mit Punk zu tun. Also Ausbrechen, ein besseres Leben, coole Klamotten, ja, das fand ich immer ja an diesen ganzen englischen Subkulturen sehr faszinierend und ja, finde ich immer noch faszinierend und ja, das auch The Jam, also auch diese Veränderung, also wir sind eine Band, die sich jetzt nicht groß verändert, aber das muss ich auch anerkennen, obwohl ich sagen muss, dass mir bei Style Council immer die Singles am besten gefallen haben, Shout to the Top und sowas, Long Hot Summer, so auf Albumlänge würde ich es jetzt
All
sagen.
All I Need Is Everything.
Ja, Walls Come Tumbling Down, My Ever Changing Moods und so, aber Singles sind ja auch das Pop-Format schlechthin, also ist schon eine großartige Band und ja, faszinierend. Ich habe dann irgendwann mal Ende der 90er das erste Mal Paul Weller solo gesehen, das fand ich so ein bisschen, das war dann, obwohl ich da schon erwachsen war, so Erwachsenen-Pop, das fand ich dann so. Auch zu viel Rock mit drin, war da nicht mehr so meine Tasse Tee. Aber ich habe gehört, die letzte Platte von dem soll toll sein, die würde mir gefallen, die muss ich mir mal anhören. Kennst du die letzte Paul Weller-Platte, oder verfolgst du das noch? Oder?
Wenn ich die im Newsletter des Labels auftauchen sehe, dann fordere ich die an und die geht dann immer an unseren Spezialisten Gerion, der dann das gerne irgendwie bespricht. Und dann habe ich es im Heft drin, einfach nur so aus, aus Tradition gehört das halt immer noch ins Heft mit rein. Ja. Genau wie Elvis Costello, dann ja, lässt man sie halt schicken und ja, damit man halt einfach solche Musiker einfach noch mit drin hat, weil sie ja doch dazugehören zum Kosmos, finde ich.
Elvis Costello finde ich ja so ein Erzlangweiler. Denke ich jedes Mal, sagen mir Leute, das musst du dir anhören, das ist so gut, das würde dir gefallen, genial, oder ich lese da was drüber und dann, ich habe 2 Elvis Costello Platten, die habe ich mal für 5 Mark auf dem Flohmarkt gekauft und dann höre ich mal wieder rein, denke ich, nö. Ist für mich. Weiß auch nicht.
Singles hatten wir gesprochen. Was ist denn, ich bin total informiert, was ist denn die Single zu eurem Album? Und gibt sie auch tatsächlich dann auf Vinyl 7 Zoll
Material? Nee, leider nicht mehr, weil musste ich auch erst lernen, als ich bei Tapete angefangen habe zu arbeiten, vor 12 Jahren, da war ich auch noch so ein bisschen im Gestern, dann dachte ich immer, wenn die Computer hochfahren, die kommen da so aus der Erde raus. Und die Single, die veröffentlicht wird, das ist halt so eine kleine schwarze Schallplatte, aber da musste ich lernen, das ist nur die Digitalveröffentlichung oder der Song, zu dem es das Video gibt. Da war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, wollte nichts mehr mit der Plattenindustrie zu tun haben bis 16 Uhr am selben Tag. Da dachte ich, das ist eigentlich doch ein ganz guter Job. Nee, das ist leider, kauft ja auch keiner mehr. Gibt auch kaum noch Läden, wo die drinstehen. Single ist halt, was digital veröffentlicht wird und wozu es ein Video gibt und unsere erste Single war Es ist nett, nett zu sein und die zweite war Yo Swani. Kann ich allen Hörerinnen und Hörern des Ox-Podcasts nur empfehlen, mal anzuklicken.
Weil die nämlich ziemlich gut sind.
Würde ich auch sagen, oder?
Ja. Ihr habt noch ein schönes Lied, Männer mit schönen Haaren. Jetzt bist du auch irgendwie trotz deines fortgeschrittenen Alters noch mit relativ viel Frisur gesegnet. Ist das quasi so
Nee,
ein
das sind auch.
autobiografischer Song?
Nee, leider nicht, aber sehr affirmativ ist der gemeint. Also, ich wäre wirklich gerne so ein Mann mit schönen Haaren, der da auf den Balearen sitzt und seine Memoiren schreibt. Ich habe.
Ach, Moment, Moment. Haaren, Balearen, Memoiren. Wow. Da waren ja gerade schon mal.
Oder? Gibt es noch einen Reim? Egal, auf jeden Fall. Es mag so erscheinen, dass ich viele Haare habe, aber das sind keine schönen Haare. Also, die sind sehr schwer zu kämmen und zu bändigen und sie werden auch grau und kein Friseur hat da bisher so einen schönen Schnitt reingekriegt. Also so sind keine schönen Haare. Und ja, dachte ich auch so. Dann habe ich mal wieder den Film gesehen, Die 3 Tage des Condor mit Robert Redford.
Großartiger Film,
Mensch,
ja.
der hat schöne Haare. Der sieht ja auch so gut aus da, dieser Look und so, ne? Also in dem Film hat er natürlich tierisches Pech. Alle seine Kollegen werden ermordet und er ist dann auf der Flucht und wird auch fast ermordet, aber die Haare, Mensch. Also wenn, also und dann dachte ich, das ist echt ein Mann mit schönen Haaren. Und dann dachte ich, bei Männern mit schönen Haaren, da gibt es ja noch gar keinen Song drüber, da muss man einen drüber machen. Und dann so entstand dann der Song. Und dann habe ich immer weiter gedacht, ach Mensch, diesen Männern mit schönen Haaren, denen fällt alles zu. Einfach, weil sie schöne Haare haben und so, die Leute, die sie so mögen. Und dann sitzen sie da am Pool und schreiben ihre Memoiren auf, so einer wäre ich auch gerne. Und dann fielen uns diese schönen balearischen Harmonien ein. Und dann dachten wir, machen wir mal so einen richtig schönen Popsong über Männer mit schönen Haaren und nennen ihn Männer mit schönen Haaren.
Du wirst mir es denn vielleicht verzeihen, wenn ich bei eurem Konzert, wenn es mal wieder welche geben wird, wenn ich dann in der ersten Reihe stehe bei diesem Lied und dir dann entgegengröle, ein paar Bier später, du hast die Haare schön.
Ja, stimmt. Das ist auch so ein Mallorca-Ausruf, ne? Werde ich, glaube ich, nicht verzeihen.
Gut, dann lasse ich's.
Du gerade meintest, so diese Iro-Punks, die damals den Namen Superpunk, ich glaube, die meisten haben das gar nicht so mitgekriegt, aber einer hat das mal mitgekriegt. Und zwar haben wir da bei so einem Festival gespielt in der Nähe von Franken und da war wirklich so ein prächtiger Iro-Punk. Und der hat sich wohl auf so eine Exploited-Nummer gefreut und war dann ein bisschen erbost. Die fahren ja auch immer leicht aus der Haut dann. Das hat mich auch früher immer ein bisschen gestört. Die waren immer sehr leicht empört. Heute würde man sagen, Wutbürger. Da war zum Beispiel mal so ein Konzert bei Planten und Blumen, da haben Bollock Brothers gespielt. Also, das ist hier so ein Park in Hamburg und noch 2 andere Bands und das sollte 5 Mark Eintritt kosten. Und dann standen die Iro-Punks da. Alter, das kostet 5 Mark, ey, Wucher, die Schweine und so. Und dann haben die da alles kurz und klein gehauen und 5 Mark, das waren ja jetzt auch nicht, das waren auch so Burgerkinder, haben wir unter uns gesagt, ne? Aber da waren die total empört. Egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall war der auch sehr empört, weil wir gar nicht so aussahen, wie er sich das so vorgestellt hat. Und dann hat er an die Bühne uriniert. Und das war eigentlich so der erste und einzige Mal, dass sich einer aus diesem Metier da richtig drüber aufgeregt hat und diese Aufregung auch durchs Anpissen der Bühne kundgetan hat.
Sehr schön. Immer nur angepisst und nicht angeschissen. Das war jetzt auch wieder eine Referenz an eine andere Hamburger Band. Aber mir fällt noch eine nette Haare-Schön-Nummer ein, nämlich als die Ruhrgebiets Punkband Es Eskaliert mal gespielt hat in Bochum. Das war auch eine Band, die immer wirklich Wert gelegt hat auf ihre wunderbaren, hochgestylten Iros und dann halt wirklich sehr grimmig und Punk cool auf die Bühne gestanden und da waren dann, glaube ich, ein paar Fans von den Kassierern oder Lokalmatadoren anwesend und die dann halt vor der Bühne standen und dann so, ihr habt die Haare schön.
Ah, sehr gut, ja.
Und das war dann, hat das quasi so, das Ganze so wundervoll ironisch gebrochen, dass, wo die vorher so grimmig guckten, plötzlich
Da
mussten dann
mussten
alle
die auch
lachen.
schmunzeln, oder? Ja.
Genau
Das
dieses. Das
der
war das Ende
Kassierer
der
auch eine
Coolness.
Band, die ich sehr oft gehört und gesehen habe. Die haben mich auch immer sehr beeindruckt. Haben auch schöne Melodien, haben sie auch und gute Songs. Und ja, genauso, das ist eigentlich Punk, ne? Dann die grimmigen zum Lachen bringen. Sehr gut.
Ja. Das ist doch eigentlich beinahe schon ein schönes Ende für den Podcast, aber ich habe natürlich noch die Frage, wie es jetzt insgesamt so läuft und weitergeht, weil du bist ja auch hausintern für das eigene Booking-Department verantwortlich. Und ja, das war natürlich jetzt die letzten 15 Monate so eher scheiße, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Also ich sage mal so, Vergnügungssteuer fiel nicht an. Aber ich bin jetzt vorsichtig optimistisch, dass es wieder weitergeht. Also man weiß es ja nicht, ist ja eine Zaubertüte, ob das jetzt wieder die Gamma-Variante da uns allen Strich die Rechnung macht. Aber heute kamen zum Beispiel zwei Vorverkauflinks für von mir gebuchte Konzerte vom Veranstalter. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt geht's aufwärts. Jetzt können wir auch mal wieder spielen. Die anderen können auch wieder spielen. Und irgendwie wird es weitergehen.
Gut.
Und ich habe mich noch nie so über Vorverkauflinks gefreut wie heute.
Das ist schön. Dann können wir jetzt beide ganz entspannt und schön ins Wochenende gehen. Ich danke dir für diesen wunderbaren Podcast
Vielen Dank für die
und
Einladung.
verweise nochmal auf Geschichtsherren aus dem Parkcafé. Hier wird ein bisschen gewienert, was für einen Hamburger recht erstaunlich ist, aber das hat ja auch alles seine Geschichte. Und ja, ne, wir sehen uns demnächst in einem Club unserer Wahl.
Hoffentlich, würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.